Hallo und herzlich willkommen zum Bobcast, dein Podcast für alle, die den Mittelstand mutig gestalten. Und hier sind eure Hosts, Vanessa Daun, Autorin, Unternehmensentwicklerin und Visionärin hinter dem Bob-Prinzip und Harald Kiefer, Organisationsprofi mit jahrzehntelanger Führungserfahrung. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Alle zwei Wochen immer wieder sind wir hier. Ich mit dem Harald. Harald steht neben mir, für die, die uns sehen können, für die, die uns nur hören. Der Harald steht neben mir. Und Harald bringt mir alle zwei Wochen ein Thema aus seiner Woche oder aus seinen letzten beiden Wochen mit, das ihn bewegt hat, das von dem er sagt, das möchte ich mit in den Bobcast nehmen. Mhm. Harald, hallo.
Hallo Vanessa. Ja. Ich habe natürlich auch was mitgebracht.
Das ist schön.
Es ist nicht ein konkretes Erlebnis, sondern es ist was, was im Moment mir fast überall begegnet, wo ich hinkomme. Es ist wohl offensichtlich zurzeit eine Zeit großer Veränderung, großer außenbestimmter Veränderung. Das hat auch mit Politik zu tun. Das hat was mit den großen Linien zu tun, die wir alle jeden Tag miterleben. Unsere Regierung, unsere Bundesregierung hat vor, in einem riesigen Investitionsprogramm bestimmte gesellschaftliche Sektoren zu stärken. Und wenn man jetzt selbst nicht zu dem Sektor gehört, der gestärkt werden soll oder es nicht sicher weiß, dann kann man schon Sorge kriegen, dass Prozesse, die lange auf dem Markt super gut funktioniert haben, Qualität, die hoch anerkannt war, auf einmal in ganz, ganz neuen Umständen nicht mehr so selbstverständlich genommen werden. Mhm. Das bewegt, besorgt und ängstigt viele, mit denen ich zu tun habe.
Mm, ja, spannend. Geht mir, also nicht mir persönlich, aber geht mir tatsächlich genauso. Und alle, die uns jetzt schon ein bisschen öfter gehört haben, die würden jetzt sagen, ach, hat sie da wieder eine Geschichte. Aber tatsächlich möchte ich vorher was sagen. Je nachdem, wann ihr den Bobcast hört und zu welchem Zeitpunkt. Ich glaube, dass es nicht nur jetzt gerade so ist, also zu dem Zeitpunkt, zu dem wir den Bobcast aufnehmen, sondern dass es grundsätzlich schon bereits seit einigen Jahren so ist. Mhm. Und was aber jetzt ist, wir haben das Wort Brennglas ja immer in anderen Kontexten bisher gehört, mit Corona etc. Ich glaube tatsächlich, dass auf dieser Periode, die wir gerade, also diesen Zeitraum, dass da grundsätzlich ein Brennglas drauf ist und dass wir dadurch natürlich Dinge in den Unternehmen mehr sehen oder dass die mehr drängen, als es Dinge vorher gab. Aber bei Brennglas.
Hast du eine Geschichte mitgebracht?
Tatsächlich ist mir jetzt gerade bei Brennglas eine eingefallen. Ja, du bist erleichtert.
Das ist eine Geschichte, die brauche ich.
Mensch, wenn er halt erleichtert ist, ja. Fällt mir bei Brennglas tatsächlich eine Geschichte ein. Hat nicht sofort was mit einem Brennglas zu tun, sondern erstmal mit einem Hund. Mhm. Und zwar, stell dir vor, ein schwarzer Hund lebt in einem Dorf, gilt als sehr ängstlich, ist fürchtet sich vor anderen, ist dadurch sehr zurückgezogen, wenig in Kontakt mit anderen Tieren. Aber eines Tages packt diesen Hund die Abenteuerlust. Und er traut sich raus aus dem Dorf, läuft davon in die Berge und verirrt sich in einer Höhle. Und er kommt in die Höhle, alles ist stockfinster und am Ende der Höhle sieht er ein Licht, läuft da drauf hinzu und wenn er dann darauf hinzuläuft, findet er sich plötzlich in einer riesigen Halle. Und vor ihm stehen über 100 Hunde, groß wie er, so schwarz wie er und sie knurren und sie fletschen die Zähne und sind bereit zu beißen. Und der Hund erschreckt sich so zu Tode, läuft aus der Höhle wieder raus, läuft in sein Dorf zurück und erzählt das seinem Nachbarhund. Und der Nachbarhund, ein weißer Hund, hört zum einen die Angst des Hundes, aber er hört auch was anderes. Er hört Abenteuerlust, er hört was Neues und er hört irgendwas mit Licht. So. Also der weiße Hund läuft ebenfalls los, findet diese Höhle, läuft in die Höhle hinein und kommt in diese große Halle und sieht auch 100 Hunde. Aber diese 100 Hunde sind weiß wie er, wedeln mit dem Schwanz, fletschen nicht die Zähne und beißen auch nicht in die Luft. Und was, als der weiße Hund zurückkommt und dem schwarzen Hund erzählt, was er erlebt hat, was die beiden nicht wussten, sie befanden sich in der Höhle der 100 Spiegel. Mhm. Und sie haben also nicht andere gesehen, sondern immer nur sich selbst. Eine Höhle, in der man immer nur das sieht, was man selber auch in die Höhle mit reinbringt. Und kannst du was mit der Geschichte an der Stelle anfangen?
Ja, ich, es bringt natürlich noch ein zusätzliches Thema rein. Also was ich die Angst, die der schwarze Hund erlebt, die er in dieser Höhle so vielfach gespiegelt bekommt, das deutet ja schon darauf hin, dass er sie selbst mitgebracht hat und dass man eben das erlebt, was man selber mitbringt. Und das ist vielleicht auch in so einer Zeit von so einem grundsätzlichen Wandel, in einer Zeit, in der man durchaus auch berechtigt Angst haben kann vor der Zukunft, ist es sicher schon mal eine erste Diagnose festzustellen, dass man mit seiner eigenen Angst vielleicht auch Dinge produziert, die einem in der Umwelt Angst machen. Und der Clou an deiner Geschichte ist wahrscheinlich, dass man einen ersten Hinweis kriegt und sagt, überleg doch mal, wie du auftrittst, wie du zu den großen Veränderungen stehst. Und dein weißer Hund, der ganz selbstverständlich ganz anders auf das Licht, das war ja bei beiden so, der andere hatte ja auch ein Licht gesehen, am Ende des Tunnels oder wo auch immer dieses Licht ist, zugeht, der erlebt eben auch das, was er mitbringt. Ja, das finde ich, das leuchtet ein und das wäre ja auch schon mal was, was man besprechen kann mit Menschen, die Sorge haben in solchen schwierigen.
Also ich finde es total spannend, weil ich bringe ja immer eine Geschichte mit oder versuche, dass mir eine einfällt, eine passende in dem Moment, wo du das Thema mitgebracht hast. Und spannend, das mache ich aus einem bestimmten Grund, weil ich finde, erstens möchte ich überrascht werden, wo du drauf anspringst, in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt große Anführungsstriche gemacht hier an der Stelle, für die uns nicht sehen können. Also man kann ja in diesen Geschichten an bestimmten Punkten aufspringen. So. Und den hatte ich nicht erwartet mit der Angst. Den finde ich aber sehr spannend. Und den mit den Spiegeln oder das, was ich mit reinbringe in eine Situation oder wie ich auf eine Situation drauf blicke, bestimmt auch oft, wie mir Situationen begegnen oder andere Menschen. Das ist so ein bisschen, was sie sehr offensichtlich anbietet. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde gerne den Überraschten aufgreifen, also den, der mich überrascht hat mit der Angst und der Furcht. Also du hast gesagt, man kann ja aus berechtigten Gründen Angst haben. Ja, das stimmt. Ich ziehe es vor, aus berechtigten Gründen Furcht zu haben.
Okay.
Und aus zwei Gründen, weil ich weiß, Angst lähmt mich und macht mich selten fähig, neue Ideen und Lösungen zu finden. Wohingegen Furcht, die ich auch sehr berechtigt finde, die auch ich empfinde, mir einen Spielraum lässt. Und den Spielraum, tatsächlich Dinge zuzulassen, die ich vorher vielleicht nicht zugelassen habe. Und also das ist das eine. Das andere ist, es geht bei uns ja um Mittelstand, Unternehmen, also bei mir zumindest ganz prinzipiell. Tatsächlich habe ich aber auch mindestens eine NGO in Begleitung, also die auch sehr stark politisch gebunden sind. Und um das jetzt mal zu übertragen, die Brennglas, ich habe ja gesagt, ich habe was mit dem Brennglas, ne, und von da springe ich ab zu Spiegel. Die Frage ist ja tatsächlich, habe ich mir, also wie, inwieweit bin ich mit der Wahrnehmung des Problems oder des Risikos oder des Drucks in einer Art Echokammer oder in einer Art Höhle der Spiegel und sehe entweder nur meine eigene Angst oder vielleicht aber auch nur meine eigenen Ideen, die ich vorher schon mal wiederholt habe. Oder inwieweit kann ich es zulassen, andere Perspektiven mit reinzunehmen? Das ist für mich so ein Dreh- und Angelpunkt, wo ich sage, oh, da wird's spannend. Kannst du da was mit anfangen, was ich sage?
Für mich ist es schon ein Schritt weiter. Wenn ich die Furcht habe, in einer Situation, in der ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, in der wir gemeinsam in einem Unternehmen unterwegs sind, in dem auf einmal so dramatische Marktveränderungen sind, dass der Erfolg unseres Produkts in Frage steht, vielleicht mache ich mir die Angst, die Furcht auch nur selbst, dann bin ich oft vielleicht auch zu gelähmt, um bereits konstruktiv zu sagen, wo könnten denn Lösungen liegen? Und eine, die du jetzt gerade angedeutet hast, ist, die könnte ja darin liegen, dass ich mit anderen spreche, dass ich meine eigene Begrenztheit, dass ich immer nur wieder mich selbst sehe, wenn ich in den Spiegel gucke, dass mir die bewusst wird und ich sage, da will ich jetzt vorbei, raus aus diesem Spiegel. Ich will mit Menschen reden, die eben nicht mich spiegeln, sondern was ganz Eigenes sind.
Und ja, also ich bring's mal, mir fällt gerade auch noch ein und dann kommen wir mal so in die Situation, die wir tatsächlich erleben in unseren Begleitungen. Es gibt doch diesen Satz von Einstein, es ist Wahnsinn zu glauben, dass sich etwas verändert, wenn man beibehält, was man macht. Liebe alle, die uns zuhören, schickt uns den richtigen Satz gerne per Mail zu. Es ist so ähnlich, es ist Wahnsinn. Hast du ihn?
Klingt, nein, habe ich nicht. Klingt aber schon ganz gut,
genau.
Wie du es gesagt hast.
Und das ist ja, also was ich erlebe. Ich erlebe mich öfter mal in der Rolle der Mutmacherin. Mhm. Und also jetzt gerade auch in der Begleitung, ne, weil es so viele Sachen gibt, die auf die Unternehmen drücken, sage ich jetzt mal, und die ganz existenziell neue Fragen stellen. Mhm. So, oder sagen, wir müssen irgendwas tun hier an der Stelle, aber so richtig wissen wir noch nicht was. Und weshalb erlebe ich mich als Mutmacherin? Ist vielleicht ein ganz großes Wort, aber tatsächlich ist es vielleicht meine Haltung zwischen Furcht und Angst. Ja, Furcht ist berechtigt und warnt uns ja vor etwas oder gibt uns ein Signal, etwas zu tun. Angst lähmt uns, habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, durch meine Haltung alleine entsteht schon etwas, also die Möglichkeit, neu zu denken. Aber was ist denn eigentlich überhaupt eine Möglichkeit, die Unternehmen haben oder die mir auch immer wieder begegnet oder die ich auch initiiere? Mhm. Es ist zu sagen, okay, nochmal, ne, inwieweit bin ich in meiner eigenen Bubble gerade drin, ja, im Unternehmen? Weil wir haben es, Menschen finden sich in Unternehmen zusammen und haben ganz oft eigene Denkräume, die sie alle verbindet. Wie aber komme ich zu neuen Ideen und Perspektiven, indem ich andere einbinde? Und wir haben im Bob-Prinzip haben wir ein Prinzip, das heißt Co-Creation. Also das ist sehr englisch, heißt nichts anderes als Kollaboration und ist im Prinzip der Grundgedanke, wenn ich neue Dinge oder gerade wenn ich neue Dinge entwickeln will oder neue Dinge finden will überhaupt, muss ich andere Perspektiven mit einbinden. Und diese Perspektiven sind im besten Falle in einem Interesse oder im gleichen Blick gebunden, aber so weit entfernt voneinander wie möglich. Mhm. Ja. Heißt, es gibt Ansätze, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier, ich will den Gedanken auch noch zu Ende bringen. Ja. Es gibt Ansätze, zu fragen, wo bindet ihr wen ein? Das kann einmal intern sein. Ja, wo binde ich in Veränderungsprozessen im Unternehmen Mitarbeitende mit ein? Das ist ja etwas, was wir sehr stark begleiten. Und wo, wenn ich zum Beispiel in Produktentwicklungsprozessen, also oder Service und Leistungen habe, wo binde ich den Kunden schon ein? Und dann kommen wir nämlich zu der Angst, die mir begegnet. Und dann gucke ich dich an. Die Angst oder die Furcht, die mir öfter begegnet und die ich gut verstehen kann, die aber nicht hilfreich ist, ist, wenn ich jetzt jemanden einbinde, ja, ich gehe mal von Kunden zu Mitarbeitern, wenn ich jetzt einen Kunden einbinde, klaut der mir nachher Ideen, klaut der mir nachher Wissen, gräbt der mir Wissen ab, macht er das alleine, zeige ich Dinge, die ich nicht zeigen darf, dann haben wir auch noch rechtliche Rahmen. Es gilt einfach, einen Rahmen zu finden, in welcher Art von Rahmen kann ich als Unternehmen die Kunden mit einbinden. Das ist alles noch sehr theoretisch, aber wir nähern uns ja gleich. Wenn ich an interne Prozesse denke, und das ist, beschreibt ja so ein bisschen, was du sagst, dann, ne, wo binde ich Kollegen und Kolleginnen ein, wenn ich Fragestellungen habe? Auch da, wenn wir uns mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ja, legen, was ich beobachte ist, und auch da kann ich es wieder verstehen, ist nur nicht hilfreich. Ja. In dem Moment, wo ich frage, zeige ich eine Unsicherheit, zeige ich, Mensch, ich bin gerade nicht Herr oder Frau der Lage. Das ist ein bisschen altes Verständnis von Führung, aber existiert ja noch. Ja. Mhm. Und diese Furcht, hoffe nicht Angst, diese Furcht gilt es zu überwinden und zu sagen, wenn ich möchte, dass hier etwas Neues passiert, wenn ich möchte, dass wir gemeinsam auf neue Ideen oder Handeln kommen, muss ich andere einbinden. Mhm.
Ich würde gerne in der Antwort es noch ein bisschen anders betrachten.
Ja.
Ein bisschen konkreter. Andere einbinden, Kollaboration, zusammenarbeiten, zusammendenken. Mhm. Das ist alles noch eine Metaebene, das ist alles noch sehr allgemein. Ich sage dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren als Leitender in einem klassischen Medienunternehmen gearbeitet, das auf einmal, das hat sich zwar langsam entwickelt, aber auf einmal wurde es wirklich richtig relevant, mit der brachialen Digitalisierung Social Media zu tun hatte. Bisher haben wir klassisches Fernsehen gemacht, wir haben Radio gemacht, ein bisschen online haben wir auch gemacht, aber es ist reingebrochen und auf einmal saßen ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen da und sagten, meine Produkte, die will ja keiner mehr. Also die gucken das nicht und was mache ich denn jetzt auf weiß nicht, was es damals war, auch wahrscheinlich schon Instagram und Facebook und Spotify.
Facebook, glaube ich, war damals, genau.
Was mache ich denn jetzt? Und Kollaboration heißt für mich jetzt ganz schnell zu sagen, was wollen denn die Leute von uns, für die wir arbeiten? Und ich frage die nicht mit der Angst, sie könnten mir was klauen oder das ist in anderen Kontexten, ist das so, das verstehe ich. Nur in dem Moment war ganz klar die Frage, was wollt ihr von uns? Also die Form, das Fernsehen, das Radio kann es ja nicht sein, sondern es muss ja irgendwie ein Inhalt sein. Und wir sind ganz schnell an den Punkt gekommen, dass wir die Rückspiegelung gekriegt haben, wir wollen verlässliche Informationen, wie auch immer ihr die macht. Und ihr wisst, wie das geht. Und ich konnte ganz, ganz schnell den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, ihr bleibt gute Journalisten. Egal in welcher Form ihr arbeitet, ihr habt die Basics. Klar, jetzt müsst ihr auch mal lernen, wie man einen Clip herstellt, wie man auf einer Plattform arbeitet. Aber das sind ja handwerkliche Dinge, die eure Basisqualität überhaupt nicht beeinträchtigen. Also ich wollte es nur konkretisieren. Die Öffnung lag darin, die Nutzerinnen, also die, die es wollten, die Kundschaft zu fragen, was wollt ihr von uns? Die wissen das sicher nicht immer bewusst, weil sie nehmen ja auch viele Dinge entgegen, von denen sie sagen, ist cool. Ich weiß gar nicht, warum ich es cool finde, aber ich finde es cool. Aber mit ihnen gemeinsam kommst du relativ schnell dahin. Mhm. Und das hat damals auch funktioniert.
Und ich finde dein Beispiel total gut. Selbst für diejenigen, die jetzt sagen würden, Mensch, ist es doch ein Podcast, der für den Mittelstand antritt. Ja, ich finde nämlich, es gibt total große Teilmengen. Und wenn wir diesen abstrakten Begriff von Co-Creation oder Kollaboration nehmen, ja. Die Methode ist immer oder der Ansatz ist immer der gleiche, der uns zu neuen Blicken bringt, ja. Und was ihr gemacht habt, kann ich tatsächlich, ohne dass ich da tief reingehe, so bin ich in den Beruf gestartet, indem ich einen großen Medienkonzern begleitet habe, von Print zu digital zu werden. Mhm. Wir hatten genau die gleichen Prozesse. Damals war noch nicht von Kollaboration die Rede oder von, wir nennen es in der Produktentwicklung Customer Centrification. Also wir stellen den Bedarf des Kunden, das war ja bei euch, in den Mittelpunkt und entwickeln von da aus und ausschließlich von da aus. Ja, aber wir hatten die gleichen Ängste, die wir begleitet haben, sagen wir es so, nämlich es ist eine Frage der Identität. Mhm. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr XY bin? Wer bin ich denn dann? Und wenn ich es jetzt übertrage, und deswegen finde ich das Beispiel total berechtigt, denn das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir haben das auch, oder ich beobachte es auch, ja. Ich beobachte es auch, egal ob auf Konzern oder anderer Organisationsebene oder im Mittelstand. Kleine Unternehmen kenne ich mich nicht aus. Also kleine Unternehmen kenne ich mich nicht aus, aber im Mittelstand, ich beobachte genau dasselbe. Ich gehe nochmal von der 1:1 Perspektive. Wenn ich als Mensch von Führung immer noch denke, ich muss der oder diejenige sein, die alle Lösungen hat, alle Ideen hat, dann kann mir das Angst machen, andere mit einzubeziehen. Mhm. Ja, weil wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr der oder die bin, die die ganzen Lösungen hat? So. Wir kommen zurück, es geht um eine Identitätsfrage, aber wenn ich aus meiner eigenen Suppe heraus will, muss ich andere mit einbeziehen. Wenn ich auf Unternehmensebene denke, Mittelstand, ich bleibe bei meinem Mittelstand, ja, und sage, Mensch, wir haben einen ganz großen Druck auf einzelnen, kleineren mittelständischen Unternehmen, die sagen, puh, eigentlich ist das, was wir an Kernexpertise mitbringen, immer noch wichtig, aber in der Art und Weise, wie wir uns aufgestellt haben, können wir das so nicht mehr lange tragen. Ja, aus verschiedenen Gründen. Die uns zuhören, die wissen selber warum. Jetzt gilt es herauszufinden, Mensch, wir haben unser Unternehmen bisher genauso aufgebaut. Das ist eine Frage von Strategie tatsächlich an der Stelle. Aber was müssen wir jetzt strategisch anders tun, damit wir das, was wir im Kern tun, überleben lassen können? Ja. So. Und auch da muss ich doch wieder jemand anderen mit einbeziehen. So, und dann ist aber wieder die Furcht, gibt es da draußen etwas, was eine Antwort hat? Ja, ganz kurz. Ich wollte noch einen Satz sagen, genau. Einen Satz sage ich, und weil du atmest schon an, hast nämlich eine Idee. In dem Moment, wo ich neue Ideen finden muss, ja, Produkt, Struktur, Zukunft, ja, eigene Rolle, muss ich die Höhle aufmachen.
Ja. Also weshalb ich tiefer geatmet habe, weil ich einen Gedanken hatte, das habe ich aber gar nicht gemerkt. Dass ich einen Gedanken hatte, habe ich gemerkt, aber nicht, dass ich geatmet habe. Für mich geht es noch eine Runde weiter. Es hat auch eine gewisse Logik. Wenn ich aus meiner Suppe raus will, dann muss ich mich nicht mit dem Wasserglas auf dem Tisch unterhalten, aber mit dem Suppenlöffel und der Untertasse. Das ist ein Gesamtsystem. Und wenn du als Unternehmen, als Non-Profit, also irgendwie NGO oder von mir aus auch in einem Medienbereich, wenn du dir überlegst, mit wem könnte ich denn mal reden, dann überleg dir doch, wer hat denn genauso viel Anteil an der ganzen Sache? Wen interessiert's denn? Und ich nehme mal an, dass das bei vielen mittelständischen Unternehmen Kunden sind, dass das Menschen sind, die von deinem Produkt stark profitieren. Und wen solltest du denn sonst fragen? Das ist kein Zufall. Natürlich kannst du auch Ratgeber haben. Du kannst Leute haben, denen du vertraust, mit denen du auch drüber sprichst. Aber das Naheliegende ist für mich, mit denen in die Co-Creation zu gehen, die ein komplett eigenes Interesse an dem haben, was du tust.
Mhm. Und ich glaube, das ist ein Zeichen der Zeit. Also ich glaube, ich bin der tiefen Überzeugung, dass das der Ansatz der Zeit ist, grundsätzlich den Nutzer, wenn ich jetzt Führungskraft bin, ist der Nutzer oder die Nutzerin, sind meine Mitarbeitenden und Kollegen.
Genau, die sind ja nicht nur für dich da, du bist ja auch für die da.
Genau. Wenn ich in der Produktentwicklung bin, ist der Nutzer oder die Nutzerin das Produkt, das ist am einfachsten, ja. Mhm. Wenn ich in der Serviceleistung bin, dann sind es die Kunden im Außen, die diesen Service kaufen, ja. Und so kann ich es ja weitermachen. Aber wir haben heute, also den Nutzer als Kompetenz- und Wissensquelle. Und der wird einbezogen.
Ja.
Und wir leben nicht mehr in der Welt ohne diese Vernetzung, sondern wir leben in der Welt der Vernetzung. Was später kommt, weiß ich nicht, aber das ist jetzt mal Status quo.
Das ist irgendwie so ein ganzheitliches Denken. Der Nutzer macht das nicht, weil er nicht der Kerl ist und dir unbedingt helfen will, sondern er macht das, weil er ein ganz starkes Eigeninteresse hat.
Ja.
Weil es eben für ihn auch wichtig ist, dass es weitergeht.
Und in der Vorbereitung und dann glaube ich, frage ich dich mal, ob wir vielleicht sogar einen Frag Dr. Bock haben. Aber in der Vorbereitung ist mir noch eine Sache aufgefallen, weil ich wusste ja, wir reden über irgendwas mit Co-Creation, Kollaboration. Mhm. Was ich immer wusste, intuitiv, aber was in der Definition tatsächlich drin steht, ist unter anderem, dass es ein sozialer Prozess ist. Mhm. Und was heißt ein sozialer Prozess? Das heißt Menschen mit anderen Menschen in Interaktion. So, und da entsteht etwas. Mhm. Und dafür stehe ich an.
Okay. Ja. Ja, also ich habe tatsächlich einen Dr. Bob.
Ah, wir haben einen.
Ich wusste noch nicht so genau, ob er zu unserem Thema passt. Aber mittlerweile, so wie wir jetzt gesprochen haben, glaube ich, passt es ganz gut.
Also haben wir einen Frag Dr. Bob.
Ja, genau. Christian hat uns geschrieben, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit rund 120 Mitarbeitern. Mhm. Christian erzählt, dass in den letzten Jahren in seinem Unternehmen sehr, sehr viel Krisenmanagement war. Das können wir uns vorstellen. Das war ja wirklich auch keine leichte Zeit. Und da sagt er, aber ich spüre, unsere Innovationskraft ist eingeschlafen. Mhm. Wie kann ich sie schnell wiederbeleben, ohne gleich ein riesiges Innovationsprogramm aufzusetzen?
Mhm. Ja, vor allen Dingen mit 120 Mitarbeitenden, ne? Also ist ja jede Intervention gut zu bemessen. Also erstmal, hallo Christian, herzlichen Dank für die Frage. Ich sammle gerade mal, was ich gehört habe und antworte. Es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Und wir sind direkt drin im Thema Kollaboration, Co-Creation. Also was kann er tun? Es gilt ja tatsächlich, gute, handfeste Lösungen zu finden, die nicht zu viel Aufregung erzeugen, aber diese Innovation, die eingeschlafen ist, so habe ich es verstanden, aufzuwecken. Ja. Also grundsätzlich kann ich Ihnen nichts Neues sagen, aber Dinge gezielt wiederholen. Für mich wäre die Frage, Christian, wo im Unternehmen und an welcher Stelle duzen wir eigentlich oder siezen wir bisher?
Hat Christian geschrieben. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass er das in Ordnung findet, wenn Vanessa Christian duzt.
Gut, Vanessa zu Christian. Wo, an welcher Stelle in deinem Unternehmen beziehst du die Kunden mit ein? Die Antwort hast du selber. Die Frage wäre, wo und an welcher Stelle im Unternehmen kannst du sie zusätzlich noch mit einbeziehen? Also schau doch mal, dass du Räume schaffst, die langjährige Kunden und deren Wissen abfragt. Ich damals habe es so gemacht, und das heißt ja nicht, dass ich das super Erfolgserlebnis bin, aber ich habe es auch dann im Unternehmen mit initiiert, dass ich geguckt habe, wer von meinen Kunden sind Kunden, die mir wirklich Aussagen darüber geben können, was sie von mir brauchen und was sie vielleicht noch mehr von mir brauchen. Und wenn du das kannst du auf verschiedene Dinge, auf verschiedene Arten machen. Der Vertrieb hat es normalerweise, wenn du einen Vertrieb hast, auch öfter mit integriert. Dennoch, guck doch mal, kannst du Räume schaffen, in denen du Kunden, die besten deiner Kunden, das können die sein, die langjährig dabei sind, das können aber auch die sein, die besonders kritisch sind, wo du Räume schaffst, die wie eine Art Mini-Workshop sind. Die Kunden müssen natürlich auch was davon haben. Und du deine Kunden fragen kannst, was ist das, was dir besonders gut gefällt an unserem Service bisher oder an unserer Dienstleistung? Weshalb bist du immer wieder gekommen und weshalb hast du dir schon mal überlegt, ob du hier einen anderen Anbieter findest? So. Und wenn der sagt Preis, ja, dann ist das meistens die erste Antwort und dann frag nochmal nach. Zweitens, was kannst du noch machen? Wie gut nutzt du schon das Wissen und die Motivation deiner Mitarbeitenden? Was ich damit meine, schaffe Räume, wo du deine Mitarbeitenden mit einbeziehst. Ich bin öfter mal verwundert, wie fern das noch ist im Mittelstand, wenn es so wirklich zentrale Fragen gibt. Kernmitarbeitende oder aber auch alle Mitarbeitende, du hast 120, du kannst am besten einschätzen, wie viele du da zusammen bist. Wie wenig das noch gemacht wird, zu einer Kernfrage die Mitarbeitenden zu fragen. Du darfst gut vorher klären, dass das, was sie dann sagen, nicht die Lösung sein wird, die du umsetzt, aber dass du Ideen von ihnen nehmen wirst und die besten. So, wir haben das, um das mal ganz konkret zu machen, ich habe in meinem Buch, das Bob-Prinzip, habe ich den Erfahrungswert von einem Kunden, da haben wir den Namen geändert, Flow Air, da habe ich beschrieben, wie die durch einen Co-Creation-Prozess, sie haben die Mitarbeitenden mit einbezogen und die Kunden mit einbezogen, durch einen Prozess, den wir tatsächlich in der Realität begleitet haben, schließlich und letztendlich ihre Innovation reanimiert haben. Ja, da hatten wir vielleicht ein bisschen Glück, aber es war eben auch der Prozess. Es war nicht ausschließlich Glück. Wir haben innerhalb von einem Jahr, haben die Mitarbeitenden zwei Patente entwickelt. Und eine davon war eine Durchbruchsinnovation, also etwas ganz Neues, und eine war eine Verbesserungsinnovation. Ja? Mhm. Und das war durch einen Co-Creation, also einen kollaborativen Prozess, den wir implementiert haben. Und in meinem Buch Das Bob-Prinzip habe ich das illustriert und beschrieben. Da kann man sehr, sehr gut erkennen, und ich müsste mich jetzt hier gar nicht lange ausbreiten. Aber die Frage, die du mitnehmen, also die ich dir schenke, mitzunehmen und allen anderen auch, wo und an welchen Stellen nutzt ihr bereits eure Mitarbeitenden und integriert sie in den Prozess? Mhm. Und dann dritter Tipp, wo du dich fragen kannst, welchen Sparringspartner nutzt du aktuell? Also du darfst ja neue Lösungen finden, um Innovation zu animieren oder reanimieren, wenn sie vorher schon gut da war. Guck doch mal, und ich meine damit jetzt nicht Dienstleistungsanbieter wie uns, ja, also das auch sehr gerne, aber schau doch mal, kannst du und wo kannst du zum Beispiel Startups integrieren? Wo kannst du Räume schaffen, wo, da bist du ja quasi der Fachexperte in meiner Welt, wo du Startups in bestehende Prozesse integrieren kannst? Hochschulen haben immer wieder mal sowas. Kleine Pilotprojekte, die du schaffen kannst, wo du im Außen neues Denken in kleinen Pilotprojekten in dein Unternehmen reinholen kannst. Und wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, Vanessa, ich habe 120 Mitarbeitende, wir haben operativ davon, keine Ahnung, mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel da im Einsatz, dann vergleich doch mal den Schmerz, den du gerade damit hast, dass Innovation eingeschlafen ist, mit der Notwendigkeit, dass du draußen im Operativen die einbinden kannst, und dann frag dich, was kann ich tun, damit ich diese Räume schaffen kann. Und wenn dir da noch keine Antwort kommt, dann melde dich gerne bei uns nochmal. Wir haben da gerne gemeinsam in der Co-Creation gute Ideen mit dir. Das wären meine drei
wichtigsten Impulse. Ja, ich hätte auch noch eine, wenn ich darf. Ich hatte so eine Assoziation. Christian hatte beschrieben, dass viele Jahre Krisenmanagement war und jetzt ist die Innovationsfähigkeit eingeschlafen. Das klingt so ein bisschen wie ein Gegensatz zwischen Krisenmanagement und Innovation. Ich hatte jetzt gerade den Gedanken, vielleicht hilft ihm das ja nichts, aber ich würde vielleicht mal hingucken, wie haben wir denn die Krisen gemanagt? Was gab es denn da an innovativen Ideen, um mit einer Krise fertig zu werden? Vielleicht haben deine Mitarbeiterinnen in dieser Zeit ja doch sowas wie Innovationsfähigkeit gehabt, weil ihr sonst die Krise nicht überstanden hättet. Es ist natürlich jetzt eine wilde Spekulation von mir, aber manchmal ist es auch wirklich so, dass man Dinge nicht gut sieht, weil sie in einer Krise relevant waren und sagt, ja, so, jetzt haben wir die Krise hinter und jetzt kommen wir wieder back to normal und jetzt sind wir gar nicht mehr innovativ. Aber vielleicht war die Krise ja auch eine innovative Zeit an einigen Punkten und die Mitarbeiter finden es im Nachhinein cool, wenn du denen sagst, ihr habt das geschafft, wir haben die Krise bewältigt und wir sind immer noch alle da. Wie haben wir das gemacht, oder?
Ich finde es super, Harald. Also ich bemerke immer wieder, wie sehr ich es liebe, dass wir zu zweit in Kollaboration auf Ideen und Themen rumdenken in einem Rahmen, die der Bobcast uns bietet. Ja, genau. Und mir ist außerdem eingefallen, und dann schließe ich ab, dass wir unbedingt ein Thema machen sollten im Bobcast. Wie kann Freude und Spaß und Leichtigkeit mich eigentlich im Unternehmertum tatsächlich wirtschaftlich unterstützen? So, das war's von uns für heute. Wir freuen uns total über diejenigen, die sich schon zurückgemeldet haben, uns schon mal Impulse gegeben haben für neue Themen. Macht das gerne auch wieder, macht das weiter. Wir freuen uns über alle neuen Zuhörenden und Zuschauenden. Man kann uns ja hören auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Anbietern sowie auch auf YouTube. Und macht das gerne. Wir freuen uns total über Bewertungen. Mir wird immer wieder gesagt, Vanessa, sag die Menschen, wenn denen was gefallen hat, bitte geht auf Spotify, gebt uns eine Bewertung, das hilft uns enorm. Macht das sehr gerne, wir freuen uns darüber. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch am nächsten Bobcast ein Interesse an uns findet. Herzlichen Dank und bis bald. Wir hören und sehen uns.
Tschüss.